Excuse me. I don't feel good.
I'm not sure, but I think I might be an adult. I can tell by the way people look at me and don't look at me. Someone the other day told me I should act more like one, but I don't even know what it is. What's an adult?
I blame it on my parents. They caught it before I was even born.
When I break things now, I have to pay for them. I rarely get cake at parties anymore. When people give me sheets of paper, I'm not supposed to draw on them. I'm just supposed to put the letters of my name on a line.
Where's the fun in that?
People get funny when I say the obvious, like, you've got a big nose. All of a sudden, I'm supposed to know about the weather and have plans. I even checked on the internet and no one's working on a cure. I'm not sure I like it. Help me.
Komport Nummer 357, Beerschiebung. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 357. Komport, dem zweiten von 2013, den ich am heutigen Freitag, dem 11. Januar 2013, aufgenommen habe. Was haben wir?
It is 11.
Genau. Und 40 Sekunden. Das Intro ist nebenbei aus Seefranks The Show vom 6.6.6. Zumindest habe ich mir das hier so hingeschrieben. Gekommen und der Titel, der erklärt sich in Teil 1 übrigens, was ihr hier am heutigen schon wieder empfindlich unwarmen, könnte es fast schon kalt nennen, Tag aufgenommenen Podcast zu hören bekommt, sind wieder die üblichen drei Teile, nämlich zwei Teile Politik und ein Teil Technik inklusive Mafia und Space und ein bisschen mehr. Und was ihr jetzt eigentlich genau hören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, das ist dann Teil 1, Politik, die erste Hälfte der Politik für diese Woche, in der sich wieder eine Atomecke eingefunden hat. Wahlkrampf von der SPD, dann gibt es ganz viele Terrormeldungen. Naja, okay, ein paar Terrormeldungen. BR taucht auf, die Kirche taucht negativ auf und mehr. 0 Grad, passing cloudsige, wow, chillige Greetings. 30. Die 0 Grad windchillen wie minus 4, Comfort Level wie minus 3 und der Wind macht 13 bis, was waren es doch gleich, 24 km/h aus dem Northwest. Oder so. So. Da wäre ich dann wieder. Der klingt so laut. Und zwar hätte ich da mal ein paar Atommeldungen. Da gab es erstmal den Altmende, oder das Altmende, weil Bundesumweltmeier nämlich die Atomenergie in Deutschland für dauerhaft keine Option mehr erklärt hat. Er sehe unter keiner denkbaren politischen Konstellation die Chance auf eine Renaissance der Kernkraft in Deutschland, sagte der Leipziger Volkszeitung. Ich meine, ist irgendwie nicht weiter überraschend. Na, die erste Runde Atomausstieg hat Rot-Grün versucht. Dann kam Schwarz-Gelb und hat den Atomausstieg wieder umgedreht, beziehungsweise erst kam ja Schwarz-Rot, die haben dann gar nichts dran gemacht. Dann kam Schwarz-Gelb und hat den Atomausstieg wieder umgedreht. Jetzt hat selbst Schwarz-Gelb gesehen, dass das mit Atom nichts mehr wird. Von daher, ja, das ist logisch. Welche Koalition sollte auch Atomkraft wieder einführen wollen? Ja, beziehungsweise den Ausstieg nochmal aufheben. Sonnenaufgang. Sagte der Leipziger Volkszeitung mit Blick auf einen Vorstoß des deutschen EU-Energiekommissars Günther Oettinger. Altmaier zeigte sich überzeugt, dass der Termin für ein nationales Atomendlager im Jahr 2030 trotz Verzögerungen im Zusammenhang mit dem Gorleben-Frage weiter realistisch sei. Gorleben ist raus. In jeder realistischen Betrachtung wäre Gorleben auch jetzt schon aus sämtlichen Listen rausgekickt. Aber hey, hat er also letzten Freitag verkündet. Da gab es die Exportaufregung, weil die Bundesregierung will Atommüllexporte in das Ausland grundsätzlich ermöglichen. Dafür soll ein neuer Paragraph 3a im Atomgesetz eingefügt werden, der die Verbringung radioaktiver Abfälle oder abgebrannter Brennelemente zum Zweck der Endlagerung regeln soll. Das geht aus einem Gesetzentwurf vor, der der DPA vorliegt. Bundesumweltmeier bezeichnete eine Abschiebung des Problems gegen viel Geld ins Ausland aber als Unsinn. Ziel bliebe eine neue bundesweite Endlagersuche. Witz an der Geschichte ist, wenn man dann anfängt zu graben, wo kommt denn das her? Warum steht denn da eine Regelung, wir wollen den Scheiß ins Ausland packen, in einem Gesetz drinnen? Naja, da gibt's irgendwie eine EU Regelung, die das vorschreibt, dass man das als Gesetz zu haben hätte. Weil es gibt ja Länder, in denen es keine Möglichkeit gibt. Niederlande darf einem einfallen, irgendwo unterirdisch Zeug lange zu verwahren. Weil Niederlande, da braucht eigentlich bloß mal einer von den großen Dämmen brechen. Dann ist unterirdisch auch gleichzeitig noch unter Wasser. Das ist so tendenziell nicht unbedingt sicher. Aber ja, wäre jetzt noch die spannende Frage, wie viele AKWs hat so durchschnittlich Niederlande? Beziehungsweise wie gefährlich ist das strahlende Material, was die so erzeugen? Da gibt ja auch irgendwie von irgendwelchen Krankenhäusern, da fällt ja auch irgendwelches Material ab, was man dann vielleicht auch mal etwas länger abseits lagern möchte. Aber ja, also wir haben jetzt jedenfalls da irgendwie im Atomgesetz, taucht da jetzt völlig, ohne dass man es vorher mit einer Erklärung versehen hätte, einen Paragraph auf, der da sagt, ja, wir können den ganzen Quatsch auch sonst wohin verschiffen. Ja, niemand hat die Absicht. Da gab es das Ex-Menti. Das Bundesumweltministerium hatte Berichte über eine geplante Ausfuhr von Atommüll ins Ausland zurückgewiesen. Eine Sprecherin erklärte, es gebe keinerlei Vorbereitungen dafür. Was dann die Frage aufwirft, okay, ihr sagt, es gibt keine Vorbereitungen. Ein Paragraph in einem Gesetz ist also keine Vorbereitung. Niemand hat die Absicht, diesen Paragraphen zu nutzen. Na, man könnte ihn auch so formulieren, dass er formal zwar den EU-Regelungen entspricht, aber real nicht passieren kann, so frei nach dem Motto, naja, das kann passieren, wenn der 32. Februar ist und zu mittags Sonne und Mond gleichzeitig an derselben Stelle am Himmel stehen. So, aus der Kategorie won't happen. Na, könnte man ja einfach mal so irgendwie was reinschreiben. Man hat es zwar formal drinne stehen, damit man die EU-Regelung nicht bricht. Also mal eins davon abgesehen, das möchte ich mal sehen, dass die EU dann dagegen klagt. Ja, sie haben aber keine Regelung, ihren Atomscheiß irgendwo ins Ausland zu verfrachten. Das möchte ich sehen. Na, aber das Dementi, also niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Wobei das als Dementi ja so tendenziell eher ziemlich blöd gewählt ist, weil, wie ich ja inzwischen gelernt habe, Ulbricht zu dem Zeitpunkt, als er diese Aussage getätigt hatte, tatsächlich von keinen Absichten gewusst haben könnte. Oder anders ausgedrückt, der Mann war ehrlich, nach seinem Informationsstand. Aber hey, also niemand hätte die Absicht, vielmehr sei vollkommen klar, dass das Endlager für die in Deutschland entstandenen hochradioaktiven Abfälle in Deutschland gebaut werde. Damit reagierte das Ministerium auf einen Bericht der Süddeutschen Zeitung. Demnach will das Umweltressort eine EU-Richtlinie so in deutsches Recht umsetzen, dass eine Endlagerung von Atommüll im Inland nicht mehr ausdrücklich Vorrang hat. Na, oder anders ausgedrückt, ja, die Formulierung deutet darauf hin, dass sie die tatsächlich benutzen wollen könnten. Niemand hat die Absicht. Na? Vor allen Dingen, was dann so später mal passiert. Ach, Pling. Mach halt andersrum, Pling. Also. Ja, also das war dann auch schon putzig. So, mehr gab es dazu allerdings nicht an großen Neuigkeiten. Weil, ja, also außerdem Dementi, nein, das wolle man nicht benutzen, hat die Regierung da nichts Neues fallen lassen. Vielleicht ja irgendwie eine Regelung, aus der das dann auch im Gesetz eindeutig klar wird, dass diese Regelung nicht verwendet werden wird. End of debate. Aber, ja, dann gab es, das hatte ich erst den Nebengeordneten genannt, aber inzwischen ist es zum SPD-Krampf geworden. Die SPD krampft nämlich in der Wahl. Da gab es erstmal den Steinruder, weil SPD-Nicht-Kanzlerkandidat Herr Steinbrück hat seine Kritik an dem aus seiner Sicht zu geringen Bezügen deutscher Regierungschefs verteidigt. Da ist mir eingefallen, für wen er diese Kritik gemacht hat. Er möchte gewählt werden von deutschen Kanzlern. Da gibt es allerdings Gerüchten zufolge je Zeit nicht so unheimlich viele. Und auch die Gesamtanzahl noch lebender, wahlberechtigter deutscher Kanzler ist nicht gigantisch. Aber ja. Also der hat da jedenfalls mitnichten, hätte er gefordert, das Kanzlergehalt zu erhöhen, sagte Steinbrück in dem Berliner Tagesspiegel am Sonntag. Er habe lediglich die Meinung vertreten, dass Kanzler im Vergleich zu Führungskräften in der Wirtschaft eher gering bezahlt seien. Den Hinweis, dass dann vielleicht die Führungskräfte in der Wirtschaft überbezahlt sein könnten, hat er natürlich auch wieder nicht über seine Lippen gebracht. Also worauf wollte er denn jetzt nun eigentlich hinweisen? Ja, die kriegen aber viel mehr Geld, aber ich wollte nicht, dass die jetzt, also die in der Wirtschaft kriegen mehr Geld. So, ja, was ist die Intention hinter dieser Aussage? Was möchten Sie uns mitteilen, Mr. Stonebridge? Offensichtlich sind Sie ja der deutschen Sprache nicht so mächtig, dass man jetzt verstehen könnte, was Sie denn eigentlich ausdrücken wollen. Erklären Sie es uns doch mal. Steinbrück, der wegen hoher Vortragshonorare in der Kritik steht, hatte einem Interview erklärt, deutsche Regierungschefs bekämen, gemessen an ihrer Leistung, zu wenig Geld. Na, also was folgert er daraus? Na, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder er fordert, dass deutsche Kanzlerinnen mehr Geld bekommen, so wie es allgemein interpretiert wurde, oder er fordert, dass Sparkassendirektoren, die er als Beispiel genannt haben soll, weniger Geld bekommen. Na, ihr könnt ja bei einer Klarstellung dann einfach mal eine von diesen Möglichkeiten erwähnen und sich einfach nur hinzustellen und zu sagen, ja, also mein Wortlaut war ja, den Wortlaut, den kennen wir. Und weiter? Ja, beziehungsweise einfach nur das nochmal mit anderen Worten wiederholen, was er schon mal gesagt hat, das bringt's nicht. Das erfüllt keine Aufklärungszwecke. Dann gab es den Mindestbrück, weil er hat sich dann am Samstag mal versucht in, ja, wo steht das S doch gleich in diesem Parteinamen? Na gut, versuchen wir es mal. SPD-Nicht-Kanzlerkandidat Pierre Stonebridge will im Falle eines Sieges bei der Bundestagswahl umgehend eine gesetzliche Lohnuntergrenze einführen. Der Begriff, den er hätte suchen dürfen, wäre Mindestlohn gewesen. Lohnuntergrenze ist nämlich genau das, was die CDU haben will. Und wenn man sich das mal aus der Nähe anguckt, hat das mit einem Mindestlohn auch nicht mal mehr entfernte Ähnlichkeiten. Wenn man die Wahl gewinne, dann werde die Einführung des flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohnes zu den ersten Maßnahmen ihres 100-Tage-Programms gehören, sagte er dem Berliner Tagesspiegel am Sonntag. Der Mindestlohn werde vor allem Menschen im Osten helfen, die derzeit weit unter 8,50 Euro verdienten. Aha, ja, wie wäre es mal mit einer kreativen Idee, so ja, ein allgemein gültiger Mindestlohn. Aber ganz davon abgesehen, die SPD ist für ihre Sozialität, für ihr soziales Verhalten in letzter Zeit auch nicht so berühmt. Unter mir ist gerade eine U-Bahn lang gefahren. Der Boden vibriert nämlich. Wer hat doch gleich Hartz IV eingeführt? Was? Ich kann Sie gerade nicht hören, Herr Steinbrück. Wer war das? Ach, die Grünen waren das, ja. Ja. Wann haben denn die Grünen mal einen Kanzler gestellt? Dann gab es Schblittipop. Die SPD will nach den Worten von Parteichef Gabriel im Fall eines Wahlsieges die Familienförderung radikal umbauen. Gabriel sagte dem Magazin Der Spiegel, das Ehegattensplitting für neu verheiratete Paare solle abgeschafft und der Kinderfreibetrag für Gutverdiener gesenkt werden. Das eingesparte Geld könne dann Familien mit geringem Einkommen zugutekommen. Gabriel betonte, der Staat müsse Familien unterstützen, nicht Alleinverdiener-Ehen. Der SPD-Chef distanzierte sich von den Reformen des ehemaligen Bundeskanzlers Schröder. Die Agenda 2010 sei nicht hinreichend sozial ausbalanciert gewesen. Das fällt ihm jetzt auf. Oder das wurde ihm jetzt aufgefallen, dass es mal eine gute Idee wäre, das zu sagen. Warum, Mr. Pop, ist Ihnen das nicht aufgefallen, als Sie in einer Schröder-Regierung saßen? Warum, Mr. Pop, ist Ihnen das überhaupt nie aufgefallen vor... Was haben wir hier? Sonntag? Na? Beziehungsweise, wenn es Ihnen aufgefallen ist, dann haben Sie es bisher geschafft, das gut zu verstecken. Weil mir wäre nicht aufgefallen, dass Ihnen das aufgefallen wäre. Ja, oder anders ausgedrückt, ja, ihm wurde aufgefallen, dass es für den Wahlkampf ganz praktisch wäre, wenn die SPD dann auch mal ein bisschen sozial spielen würde. Ja, kommt ein bisschen sehr spät, Herr Pop. So, dann gab es die Nahteidigung. Die Äußerungen von SPD-Nicht-Kanzlerkandidat Steinbrück über das angeblich zu niedrige Gehalt des deutschen Regierungschefs sorgt weiter für Diskussionen. SPD-Generalsekretärin Nahles bezeichnete im ZDF die Kritik an ihrem Parteikollegen als scheinheilig. Fast alle gäben Steinbrück in der Sache recht, sagten aber, er hätte es nicht sagen sollen. Steinbrück hatte am Wochenende seine Ansicht bekräftigt. Dabei stellte der SPD-Politiker klar, er sei der Meinung, dass Bundeskanzler im Vergleich zu Führungskräften in der Wirtschaft eher gering bezahlt würden. Ja, Bundeskanzler werden gering bezahlt. Und? Man könnte ja vielleicht auch einfach mal den Vergleichsmaßstab woanders anlegen. So ein Bundeskanzler, wie viele Hartz-IV-Monatsvergütungen wären das denn? Dann rechnen wir es doch einfach mal um. Ja, solange Herr Stonebridge nicht die Eier gefunden hat, sich von Hartz IV zu distanzieren, kann er doch einfach mal von Hartz IV leben. Das muss doch wohl möglich sein. Es kann doch nicht sein, dass... Könnten wir richtig viel Geld mitsparen. Aber Dann gab es die Meierei, weil trotz anhaltender Kritik an Per Steinbrück schließt SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier einen Wechsel des Nicht-Kanzlerkandidaten aus. Auf die Frage, ob ein solches Szenario denkbar sei, antwortete Steinmeier der Stuttgarter Zeitung mit einem klaren Nein. Na, weil er will nicht, Sigi will nicht, na, diese ganze Troika-Scheiße war ja alles bloß Fake. Na, von daher, sie haben niemanden, der will. Steinbrück ist der Einzige, der will. So, ne, ich meine, irgendwie sozial verhält er sich nicht. Die Äußerungen, die er tätigt, sehen nicht danach aus, als hätte er irgendwie auch nur den Hauch einer Ahnung, was man da hätte sagen können. Von daher, ja, nehmen da oben Fernseher an. Die Stadtwerke Norderstedt haben da mutmaßlich eine Kantine, wo man Fernsehen gucken kann. Ha. Gestern waren gegen Steinbrück nämlich auch noch neue Vorwürfe laut geworden. Er soll in seiner mit 170.000 Euro entlohnten Aufsichtsratstätigkeit für den Stahlkonzern ThyssenKrupp angeboten haben, sich politisch für Rabatte bei den Stromkosten einzusetzen. Das könnte man jetzt schon mal die Frage stellen, ob das einem eventuell irgendwann in 3 Millionen Jahren mal kommenden Gesetz gegen Abgeordnetenbestechung bereits zuwiderlaufen könnte. Nachdem wir aber keine Abgeordnetenbestechung haben, ist das ja alles großartig und alles völlig in Ordnung. Na? Also, Zufall, Koinzidenz geradezu. Dann gab es Steinbroder, SPD-Nicht-Kanzlerkandidat. Herr Steinbrück hatte die Öffentlichkeit in Deutschland zu einer neuen politischen Diskussionskultur aufgerufen. Dazu gehöre es, dass nicht gezielte Missverständnisse verbreitet würden, sagte Steinbrück der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Bei seinen Äußerungen zum Gehalt eines Bundeskanzlers beispielsweise sei es nur um einen Vergleich der Bezahlung in Bezug auf die Verantwortung gegangen. Angesichts der laufenden Debatten über tatsächliche oder vermeintliche Fehler von Politikern frage er sich, welchen Politikertypus man nun bekomme. Vielleicht jemanden, der in der Lage ist, Sätze zu formulieren, die man ihm nicht missverständlich auslegen kann? Vielleicht jemand, der, wenn er behauptet, er sei missverstanden worden, dann beim zweiten Mal nicht einfach nochmal denselben Satz in anderen Worten wiedergibt, sondern erklärt, was er denn meint? Ja, so ein Spaßkassendirektor kann relativ wenig kaputt machen. So eine Bundeskanzlerin kann ziemlich viel kaputt machen. Und, weiter, daraus folgt, eine Bundeskanzlerin muss noch mehr Geld bekommen. Aha. Nein, das hätte er so nicht gesagt. Sondern eine Bundeskanzlerin kriegt ja weniger Geld als ein Sparkassendirektor. Ja, und? Weiter? Na? Ich meine, die Konsequenz, die man daraus ziehen könnte, man könnte sagen, ja, also Sparkassen, sofern sie denn in staatlicher Hand sind, da könnte man ja den Sparkassendirektoren weniger Geld bezahlen. Hm? Das könnte man ja einfach machen. Aber nein, so eine Aussage tätigt Mr. Stonebridge nämlich auch nicht. Von daher, geh weg. So, Neues aus dem Terror. Da kann man es erstmal ausreiseln, weil nämlich bei einer Geiselnahme in Aurora. Ausreiseln, so. Bei einer Geiselnahme in Aurora. Ist das ein Motorflugzeug? Klingt wie ein Motorflugzeug. Ich lasse das mal als Motorflugzeug durchgehen in der dumpfen Hoffnung, dass ich noch zwei kriege. Oh. Keine Chance, was zu sehen. Die Wolken sind so tief. Jedenfalls in Aurora, im US-Bundesstaat Colorado, sind nämlich 4 Menschen getötet worden, darunter der bewaffnete Täter. Ja, und da gab es dann gestern auch nochmal irgendwie eine Schießerei an einer Schule, wo allerdings zum Glück nur Verletzte und keine Toten bei entstanden sind. Der Mann hatte 4 Menschen in seine Gewalt gebracht, berichteten US-Medien. Nachdem längere Verhandlungen der Polizei mit dem Mann zu nichts geführt hätten, habe die Polizei das Wohnhaus gestürmt und den mutmaßlichen Täter erschossen. Im Haus seien 3 Leichen entdeckt worden. Die Stadt Aurora hatte erst vor einem halben Jahr Schlagzeilen gemacht, als ein Amokläufer in einem Kino 12 Menschen erschoss. Rund 50 Menschen wurden damals verletzt. Wobei man ja bei die Polizei geht irgendwo hin und hinterher sind da Tote, durchaus berechtigt die Frage stellen dürfte, ob die Toten nicht durch Waffen der Polizei verursacht wurden. Na? Wie war das? Empire State Building? Wo die Bullen Menschen erschossen haben, weil sie nicht in der Lage sind, den einen Menschen, der mit Waffe rumlief, tatsächlich zu erwischen. Das ist schon peinlich, aber habe ich mir am Sonntag reingeklebt. Am Dienstag gab es dann den V-Ball. Weil das NRW-Innenministerium hat V-Leute in der gewaltbereiten Fußball-Fun-Szene eingesetzt. Geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine kleine Anfrage der Piraten im Landtag hervor. Demnach wurde von 2008 bis 2012 auf bis zu 9 sogenannte V-Leute zurückgegriffen. Es sei ausschließlich darum gegangen, Gewalt und andere schwere Straftaten zu verhindern, hieß es im Ministerium. Die Straftaten, die man erst anstiftet? Ja? Na, weil, also die nicht ganz unberechtigte Frage, was haben die denn noch gemacht? Sie haben also Informationen rausgelassen. Haben sie vielleicht auch die eine oder andere Straftat selbst begangen? Nein, natürlich nicht. Schnell, die Akten müssen noch in den Schredder. Dumm-di-dumm-di-dumm, da war nichts. Die Maßnahmen, die gegen Fußballfans angewendet werden, ähnelten inzwischen denen eines Überwachungsstaats, kritisierte der Piratenabgeordnete Frank Herrmann. Da hat er nicht ganz unrecht. Aber, okay, also auch in der Fußballfanszene gibt es inoffizielle Mitarbeiter, nennen wir sie ja nicht. Menschen, die wir nicht inoffizielle Mitarbeiter nennen. Ja. Ja, so, Neues von der NPD. Da gab es nämlich eine V-Seucht-Meldung. Habe ich hier bei der Publikative geklaut. Die Materialsammlung des Verfassungsgeheimdienstes für ein erneutes NPD-Verbotsverfahren beinhaltet angeblich auch Zitate von V-Nazis, sagte Petra Pau, Bundestagsvizepräsidentin und Mitglied im NSU-Untersuchungsausschuss, laut einem MDR-Bericht. Pau gibt dem Verfahren daher keine Chance. Bei einer Podiumsdiskussion sagte die linken Politikerin laut MDR, sie habe das Material der Innenminister über die NPD eingehend studiert. Dabei sei ihr schlecht geworden. Ich kann außer meiner Arbeit im Untersuchungsausschuss sowie der Beobachtung der Szene und der dort handelnden Personen sagen, Doppelpunkt, es hat gute Gründe, dass mehr als die Hälfte der Landesinnenminister nicht bereit war, im Dezember ihre Unterschrift unter das Testat zu setzen, so Paul laut MDR. Die Materialsammlung sei durch V-Leute Informationen auch an höchster Stelle verseucht. Verseucht, soll Paul weiter gesagt haben. Dies bestätigte Katharina König von der Linkspartei, die mit Pau bei der Diskussion auftrat, auf Anfrage von Publikative.org allerdings nicht. Pau habe gesagt, sie könne dies nicht ausschließen. Pau will ihrer Partei daher empfehlen, einem NPD-Verbotsverfahren nicht zuzustimmen. Oder anders ausgedrückt, sollte stimmen, was sie da gesagt hat oder auch nicht gesagt hat, können wir davon ausgehen, dass auch dieses NPD-Verbotsverfahren vom Bundesverfassungsgericht wieder wegen ist nicht eindeutig erkennbar, wo hier bezahlte Nazis Sachen ins Protokoll geschwaselt haben, abgelehnt werden. Das hatten wir schon mal. Na? Oder ein bisschen anders ausgedrückt. Hoch! Aber hey, die V-Leute, die brauchen wir, die sind alternativlos. Ja, ist klar. Oh, habe ich mir am Dienstag reingeklebt. Dann hat die SPD angekündigt, die SPD-Bundestagsfraktion will nämlich Ende des Monats einen eigenen Antrag für ein NPD-Verbotsverfahren im Bundestag einbringen, kündigt der parlamentarische Geschäftsführer Thomas Oppermann in der Rheinischen Post an. Er hoffe, dass sich dann auch Kanzlerin Angela Merkel und andere dazu durchringen könnten, eine klare rechtsextreme, antisemitische und in Teilen gewaltbereite Partei mit allen Mitteln zu bekämpfen. Die Bundesregierung weiß noch nicht, ob sie sich dem Verbotsantrag der Bundesländer anschließen will. Der Herr Oppermann scheint die Wortmeldung von Frau Pau nicht zur Kenntnis genommen haben. Kann jemand die mal ein paar hundert Mal ausdrucken und ihm damit eine über den Schädel hauen? Sollten da tatsächlich wieder V-Nazis in den Unterlagen auftauchen, ohne als V-Nazis identifiziert zu werden? Und das geht ja nicht, weil wir wissen ja gar nicht, wer alles bezahlt wird von den verschiedenen Geheimdiensten. Es gibt ja keine zentrale Identifikationsdatei. Na, und selbst die V-Nazi-Datei, die dann da ja kommen soll, die soll ja keine Echtnamen enthalten. Ne? Deswegen wird es dann den IM Adolf und den IM Hitler geben. Und die haben miteinander überhaupt nichts zu tun. Bis auf, dass sie die physisch selbe Person sind. Und für verschiedene Geheimdienste der Länder arbeiten. Na, aber hey. So. Dann gab es zur NSU was, nämlich die NSU-Lösung, weil die Haftbedingungen für die mutmaßliche Rechtsterroristin Schäpe nach Informationen des Südwestrundfunks gelockert werden. Dies sei möglich, weil das Oberlandesgericht München festgestellt habe, dass sich die Organisation Nationalsozialistischer Untergrund durch den Tod von Frau Schäpes mutmaßlichen Komplizen Mundlos und Böhnhardt faktisch aufgelöst hätte. Weil für eine terroristische Vereinigung braucht man immer mindestens genau 3 Personen. Nachdem niemand sonst die Mitgliedschaft in dieser terroristischen Vereinigung vorgeworfen wird zum jetzigen Zeitpunkt und 2 Personen ziemlich nachweislich den endgültigen Verfahrensbeendigungsgrund des Ablebens vollzogen haben, gibt es schlicht und ergreifend nur noch eine terroristische Vereinigung aus einer Person. Eine Person ist keine terroristische Vereinigung. Es gibt keine terroristische Vereinigung NSU mehr. Na, ich meine, kann man jetzt Troll für irgendwie rumtönen, der, wie war das, Zweitquelle? Na, man könnte auch einfach mal die Originalquellen verlinken. Na, aus einer Zweitquelle dann rausgetönt hatte, so, ja, hätten sie das doch mal früher gemacht. Ja, das konnten sie dummerweise nicht früher machen, weil sie hätten dafür die zwei Figuren da erst ermorden müssen. Oder eine Figur hätte völlig gereicht. Eine terroristische Vereinigung aus zwei Personen kann auch nicht existieren. Na, aber hey, also, ja. Die terroristische Vereinigung wird jetzt für aufgelöst erklärt, solange bis sich die Geheimdienste dann irgendwo nochmal wieder weitere Personen aus dem Arsch gezogen haben, die da angeblich Mitglied gewesen sein sollen. Und ja, deswegen darf jetzt dann die Schäbe auch ohne Trennwand mit ihren Anwälten kommunizieren. Und andere Dinge. So, dann gibt's einen Gauk-Treff, der für mich so ein bisschen überraschend kam, weil ich habe noch irgendwie im Hinterkopf, dass es da mal eine Ablehnung gab, die auch noch nicht so unheimlich lange her ist. Bundespräsi Gauck trifft nämlich am 16. Februar mit Angehörigen der Opfer der rechtsextremen NSU-Terrorzelle zusammen. Das teilte seine Sprecherin in Berlin mit und bestätigte damit einen Bericht des Tagesspiegels. Der Bundespräsidings wolle mit den Angehörigen auch über die Arbeit des NSU-Untersuchungsausschusses sprechen. Mit dessen Mitgliedern kommt Gauck Ende Januar zusammen. Ja, oder anders ausgedrückt, oh, er will sich doch mit den Opferfamilien treffen. Na, weil, also ich habe da noch im Gehör gegangen, dass er mal irgendwann gesagt hat, nein, also mit den Opferfamilien treffen, nee, das wäre ja, das wird ja Voreingenommenheit. Er darf sich ja mit niemandem treffen. Na, also, ja, ist zumindest angekündigt für irgendwann im Februar. So, ja, wir rückt da nochmal zurück. Dann gab es, oder eben auch nicht, die Behinderung. Die Ermittlungen zur rechten Terrorgruppe NSU sollen von den Sicherheitsbehörden in Berlin nicht behindert worden sein. Geht nach Informationen des Tagesspiegels aus dem Bericht des Oberstaatsanwalts Feuerberg hervor, der im Auftrag des Senats entsprechende Vorwürfe geprüft hatte. Danach war die Vernichtung von Akten zum Rechtsextremismus nach den Erkenntnissen Feuerbergs keine gezielte Vertuschung, sondern eine organisatorische Panne. Naja, also was werden die wohl sagen, wenn man sie fragt? Haben sie bewusst diese Akten vernichtet, um Beweismittel zu vernichten? Nein! Hier die rückdatierte Anweisung, die Akten zu vernichten, die kommt ja noch vom 31. Februar 999. Huch, da hat wohl jemand einen kleinen Fehler beim Datum gemacht. Ja, es war eine Panne. Es ist schon erstaunlich, wie viele Pannen in dem Dunstkreis Mörder-Nazis so passieren. Es sind erstaunlich viele für diese bedauerlichen Einzelfälle. Angesichts der laufenden NSU-Ermittlungen hätte der Verfassungsgeheimdienst allerdings mehr Sensibilität im Umgang mit Unterlagen zum Rechtsextremismus zeigen müssen, heißt es in dem Bericht. Nein, ach, echt? Wow, dafür braucht man einen Bericht, um das festzustellen. Mensch. Da gab es Abu Chet. Häftlinge, die im irakischen Kriegsgefängnis Abu Ghraib gefoltert wurden, werden entschädigt. Die New York Times berichtet, ein Subunternehmer des US-Militärs zahle 71 früheren Häftlingen umgerechnet 4 Millionen Euro. Das sei das Ergebnis einer außergerichtlichen Einigung. Sie wurde jetzt mit dem Finanzbericht des Unternehmens bekannt. Nach Angaben der New York Times ist es das erste Mal, dass ein Militärdienstleister im Zusammenhang mit dem Irakkrieg Entschädigungen an Gefangene zahlen muss. Eine frühere Klage wurde mit der Begründung abgelehnt, dass alle Unternehmen, die im Auftrag des Staates Handeln Immunität genießen. Was alleine auch schon mal wieder besonders dreist war, aber ja. Habe ich mich am Mittwoch reingeklebt. Gestern gab es dann die Bombe, die nämlich pannenfrei gewesen wäre. Das NRW-Innenministerium sieht nämlich nach dem gescheiterten Terroranschlag am Bonner Hauptbahnhof keine Fahndungspannen. Auch in dem Austausch mit Generalbundesanwalt und der BKA habe es keine Hinweise auf solche Pannen gegeben. Das sagte der Leiter der Polizeiabteilung im Ministerium, Wolfgang Düren, im Innenausschuss des Düsseldorfer Landtags. Am 10. Dezember hatte der Fund einer Tasche mit einer angeblichen Bombe einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Okay, es gibt keine Pannen. Das heißt, dass noch nicht mal mehr Verdächtige identifiziert wurden. Das ist in Ordnung, das ist das erwünschte Ergebnis gewesen, weil, soweit ich weiß, ist irgendwie mein letzter Stand, ja, es gab Gerüchte, es hätte Verdächtige gegeben. Festnahmen gab es ganz am Anfang, da die zwei Figuren, von denen einer eben aus dem Flugzeug Ross festgenommen worden war und deswegen als, ja, der ist ja schon mal schlimmer Terrorist gewesen. Nein, ist er nicht. Ihr konntet ihn damals nämlich schon nicht in U-Haft halten. Ah, oder anders ausgedrückt, nein. Es gab also keine Pannen. So, dass jetzt niemand noch nicht mal mehr in Untersuchungshaft sitzt, das ist also keine Panne. Das ist genau das Ergebnis, was ihr vorher haben wolltet. Ah, okay. Das nehme ich jetzt einfach mal so hin. So, dann gab es die Aldi-Wachung. Aldi Süd soll nämlich nach Spiegel-Informationen Mitarbeiter mit fragwürdigen Methoden überwacht haben. Das Magazin beruft sich auf Angaben eines früheren Ladendetektivs. Dieser habe neben der üblichen Überwachung zur Vorbeugung von Kundendiebstählen auch gezielt Mitarbeiter kontrollieren müssen. Schon schlimm, wenn Kunden geklaut werden. Auch versteckte Kameras seien eingesetzt worden. Das Unternehmen wies die Vorwürfe zurück. Eine Sprecherin teilte der dpa schriftlich mit, dass Aldi Süd nur in notwendigen Ausnahmefällen Detektive einsetze. Dies diene nicht der Bespitzelung, sondern der Aufdeckung von Straftaten. Naja, Aldi kann es sich schlicht oder könnte es sich leisten, tut es aber nicht. So, dann gibt's in Israel einen Südzaun. Weil Israel will einen elektrischen Zaun an der Grenze zu Syrien errichten, kündigte Ministerpräsident Netanyahu auf einer Kabinettssitzung in Jerusalem an. Die syrische Armee habe sich aus dem Grenzgebiet zurückgezogen und dort radikal-islamischen Kämpfern das Feld überlassen. Daher brauche man einen Schutzwall wie jenen an der Grenze zu Ägypten. Niemand hat die Absicht, wir haben die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ja. Der Netanyahu, den könnte man vielleicht auch mal psychologisch tiefen untersuchen. So, dann gibt's BER, nämlich die titelgebende Berschiebung, habe ich hier am Montag mir reingeklebt, weil, völlig überraschend, die Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens verzögert sich nach einem Bericht eines Papiererzeugnisses mit besonders großen Buchstaben erneut. Wie das Blatt unter Berufung auf interne Unterlagen meldet, sagte die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg vor Weihnachten schon die geplante Eröffnung am 27. Oktober 2013 ab. Damit sei erneut auf Mängel beim Brandschutz verwiesen worden. Wegen massiver Baufehler sei die Eröffnung frühestens 2014 möglich. Die Berliner Tageszeitung, die aus demselben Verlag kommt, meldete unterdessen, die neuerliche Terminabsage sei in Aufsichtsratskreisen bestätigt worden. Oder anders ausgedrückt, huch! Dann gibt es die Wovereaufsicht. Berlins regierender Bürgermeister Wovereit tritt als Aufsichtsratsvorsitzender des geplanten Hauptstadtflughafens zurück. Der Aufsichtsratsvorsitz gehe auf einer vorgezogenen Sitzung des Kontrollgremiums am 16. Januar vom Land Berlin an das Land Brandenburg, wo dann Platzek da sitzen soll, der Gerüchten zufolge auch nicht viel kompetenter ist. Sagte Wovereit in Berlin. Der brandenburgische Ministerpräsident Platzek habe sich bereit erklärt, den Posten zu übernehmen. Hintergrund ist der erneut verschobene Eröffnungstermin für den Hauptstadtflughafen. So, dann gab es die Platzlehnung, weil die Übernahme der Aufsichtsratsspitze der Berliner Flughafengesellschaft durch den brandenburgischen Ministerpräsidenten Platzek beim Bundesfinanzministerium auf Widerstand stößt. Ein entsprechender Bericht der Wochenzeitung Die Zeit wurde nach Angaben der deutschen Presseagentur in Ministeriumskreisen bestätigt. Stattdessen solle ein unabhängiger Experte aus der Wirtschaft Nachfolger des scheidenden Vorsitzenden und Berliner regierenden Bürgermeisters Wovereit werden. Herr Midorn hat Gerüchten zufolge gerade Zeit. Dieser Flughafen wird dann nie eröffnen. Aber hey, plus es wird noch die Kühlung ausfallen und bremsen. Bremsen? Seit wann hat ein Flughafen bremsen? Eben. Der Berliner SPD-Chef Stöß teilte unterdessen mit, dass Wovereit am vergangenen Wochenende wegen der weiter bestehenden Probleme an dem Flughafen seinen Rücktritt angeboten habe. Man habe sich innerhalb der Partei ausgetauscht und dann die Entscheidung getroffen, dass Wovereit im Amt bleiben solle, sagte Stöß im RBB-Hörfunk. Hab ich mir am Mittwoch reingeklebt. Gestern gab es dann auch den Bleibereit, weil jetzt will er nämlich dann doch bleiben. In einer Sondersitzung des Abgeordnetenhauses wies Wovereit Rücktrittsforderungen der Opposition scharf zurück. Die erneute Verschiebung des Eröffnungstermins für den Großflughafen sei kein politisches Versagen. Die Opposition aus Grünen, Linken und Piraten hat wegen des Flughafendesasters einen Misstrauensantrag gegen Wovereit eingebracht. Über den Antrag wird am Samstag in einer weiteren Sondersitzung abgestimmt. Oder anders ausgedrückt, huch. Dann gibt es... Laber. Dann gibt es die Datenschwerde, weil Katharina Nukun alias Katascha hatte bei der EU-Kommission Beschwerde gegen die Bundesregierung eingelegt. Sie wirft ihr und vor allem dem Innenministerium vor, erhebliche Einflussmöglichkeiten auf die Arbeiten des Bundesdatenschutzaufbeauftragten zu haben, wodurch eine wirksame Kontrolle staatlicher Stelle nun möglich wird. Da hat er nämlich am 16. Oktober 2012, der Europäische Gerichtshof, bezüglich der österreichischen Datenschutzkommission schon festgestellt, dass die funktionale Unabhängigkeit einer Datenschutzbehörde nicht ausreichend sei, sondern, wie Thomas Stadler formulierte, die Leitung der Behörde keiner Dienstaufsicht unterliegen darf, die Datenschutzkommission nicht dem Kanzleramt angegliedert sein darf und auch keine Informationsrechte des Bundeskanzlers bzw. der Regierung bestehen dürfen. Und in Deutschland ist es so, die Datenschutzbeauftragten sowohl des Bundes als auch der Länder unterstehen dem jeweiligen Innenministerium. So. Oder anders ausgedrückt, juristisch kann man da zumindest mal die intensive Frage in den Raum stellen, ob das denn so mit den EU-Regelungen konform geht. Und man kann vor allen Dingen die Vermutung äußern, dass das nicht so ist, wie die EU das eigentlich vorsieht. Oder anders ausgedrückt, ja. Gab's am Dienstag. Dann gibt's Neues von der Kirche. Da gab es nämlich erstmal die von der katholischen Kirche in Auftrag gegebene Aufarbeitung des Missbrauchsskandals durch unabhängige Wissenschaftler steht vor dem Aus. Auslöser ist ein Streit zwischen der Deutschen Bischofskonferenz und dem mit einer Studie beauftragten Kriminologischen Forschungsinstitut in Niedersachsen in Hannover. Nach dpa-Informationen wollte die Kirche die Veröffentlichung von Ergebnissen nachträglich reglementieren. Der Skandal um den sexuellen Missbrauch vieler Kinder und Jugendlicher in katholischen Einrichtungen hatte die Kirche in ihren Grundfesten erschüttert. Oder anders ausgedrückt, ja, wir klären das alles auf hier, wir sind total offen, wir geben sogar unsere Personalakten raus. Stellt sich raus, ja, tun sie, aber hinterher wollen sie dann die Sachen, die ihnen nicht gefallen, aus dem Bericht wieder entfernt haben oder so. Oder wie auch immer. Also zumindest wollen sie das Recht haben. So, ich meine, okay, das kriminalistische Forschungsinstitut, ne, da der Pfeiffer, ist nicht gerade berühmt für seine qualitativ hochwertige Arbeit in allen Bereichen. So, das KFN mag noch kriminell hochwertig sein, aber wenn der Pfeiffer sich irgendwo vor die Presse kullert, dann kommt immer raus, Videospiele sind schuld. Von daher, aber ja. Dann gab es die Pfeifetik. Hier am Mittwoch. Weil im Streit um die Studie über Missbrauchsfälle hatte der Kriminologe Pfeiffer der katholischen Kirche Vertragsbruch vorgeworfen. Pfeiffer sagte im Deutschlandfunk, ausgehend von der Diözese München und Freising, habe die Kirche versucht, Zensur auszuüben. Da fällt mir so spontan der Name Müller ein. Gerhard Ludwig Müller, der in der Vergangenheit mit besonders absurden Forderungen auffiel. Jetzt kann ich meinen Finger da nicht draufpacken, ob der da wirklich verantwortlich war zu dem Zeitpunkt. Aber also der Verdacht drängt sich mir auf. Der olle Kinderficker. Huch, das habe ich jetzt gar nicht gesagt. Sie habe alle Berichte über die Aufklärung der Missbrauchsfälle prüfen wollen. Ferner wollte die Kirche ein Mitspracherecht bei der Einstellung von Mitarbeitern für das Projekt in seinem Institut. Nachdem er klargemacht hatte, dass er diese Auflage nicht erfüllen wolle, sei ihm in einem Gespräch der Vertrag gekündigt worden. Jetzt frage ich mich, das mit der Vertragskündigung ist gerade jetzt erst passiert. Die Missbrauchsfälle sind, lass mich lügen, 2011 bekannt geworden? Also ist auf jeden Fall auch schon ein paar Tage länger her. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Nichts? Also irgendwie riecht an der Geschichte sowieso noch so ein bisschen eigenartig. Aber im Zweifelsfall, wenn es darum geht, ob ich der Kirche oder irgendwem anders mehr Glauben schenke, dann hat die Kirche schon mal ganz schlechte Karten. Selbst gegen den Pfeiffer. Pfeiffer äußerte die Vermutung, dass die Kirche Ängste habe. Ihr fehle offenbar das Vertrauen, dass die Ergebnisse öffentlich präsentabel seien. Pfeiffer betonte, er wolle das Projekt fortsetzen. Er rief alle Opfer von Missbrauchsfällen in der Kirche auf, freiwillig an seinem wissenschaftlichen Projekt mitzumachen und sicherte Anonymität zu. Die Kirche hat Angst. Naja, die Kirche hat vor allen Dingen das Problem, dass da Kinderficker jahrelang gedeckt wurden. Dass sie allen Schutz bekommen haben, den sie haben wollten. Na, und dann weise ich nochmal darauf hin, es gab da mal, ist noch gar nicht so lange her, ich meine irgendwie 70er Jahre, ein Stück Papier unterschrieben von einem Herrn Ratzinger. Den muss man nicht kennen, den Namen, nein. Der nennt sich ja jetzt nicht mehr so. Dass alle Missbrauchsfälle doch zu verheimlichen seien, hat der damalige Chef der Inquisition, der Glaubenskongregation, Entschuldigung, verkündet. So, es gab auch seitdem nicht irgendwo eine öffentliche Stellungnahme, von der ich mitbekommen hätte, dass der Herr Ratzinger vielleicht hinterher gesagt hätte, so, also das gilt jetzt aber nicht mehr. Oder dass irgendwer anders gesagt hätte, nein, das giltet ja gar nicht. Insofern gehe ich mal davon aus, ja, das mit dem Verheimlichen, das ist nicht nur höchstamtlich immer noch in Kraft, sondern das ist auch immer noch gewollt. Das ist kein Versehen, das ist keine Panne. Ach, Paar. So, dann gab es gestern die Meldung mit dem Ackerleug nach dem vorläufigen Aus für die wissenschaftliche Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche hatte die Deutsche Bischofskonferenz Zensurvorwürfe zurückgewiesen. Ihr Missbrauchsbeauftragter, der Trierer Bischof Ackermann, sagte im ARD-Fernsehen, es sei lediglich darum gegangen, abweichende Meinungen kenntlich zu machen. Ja, das könnt ihr auch hinterher, wenn das ganze Ding an der Öffentlichkeit liegt, könnt ihr euch das durchlesen und könnt dann eure Stellungnahme veröffentlichen, wie jeder andere auch. Warum müssten ihr da frühzeitig irgendwelche Papiere einsehen können? Hallo? Die Bischofskonferenz habe die Zusammenarbeit mit dem Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen beendet, da das Vertrauen zum Institutsdirektor Pfeiffer erschüttert sei. Diese Entscheidung traf auf Kritik von Opfer- und Laienverbänden. Der Opferzusammenschluss Eckiger Tisch forderte eine unabhängige Aufklärung der Vorfälle durch den Bundestag. Wie wär's damit? Da reitet jetzt als erstes mal die Polizei ein und nimmt sämtliche Unterlagen mit. Denn es handelt sich ja einigermaßen offensichtlich um Straftaten, die da stattgefunden haben. Und ehe es hier zu versehentlicher Verjährung kommt, reitet da jetzt bitte die Polizei in jedes kirchliche Institut ein und nimmt alles, was aussieht wie Unterlagen, mit. Zurückbekommen könnt ihr die hinterher immer noch. Und übrigens auch alles, was irgendwie aussieht, als würde es Strom benutzen. Man weiß ja nie, ob da nicht vielleicht noch irgendwelche Daten drin sind. So. Und dann wollen wir doch mal gucken. Na? Da werden organisiert Straftaten verheimlicht. Das wiederum ist Vereitlung einer Straftat. Dingsbums da, das ist doch auch ein Straftatbestand. Da können wir doch alleine mit dem Verdacht schon hingehen und könnte mal eine Menge Zeug mitnehmen. Kann ja mal nicht angehen, was da passiert. Die Laienbewegung, wir sind Kirche, sprach von einem katastrophalen Zeichen und warf der Bischofskonferenz vor, nicht an der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle interessiert zu sein. Ja, ach, das haben wir doch von Anfang an gesagt, ne? Deswegen war es ja auch so überraschend, dass da irgendwie, wir liegen selbst unsere Personalakten offen. Wobei dann ja auch rausgekommen ist, da sind irgendwie ein paar Akten im Schredder gelandet. Na, hoch! Oh, und da gab es dann gestern irgendwie eine Spiegelmeldung so, ja, da gibt es ja aber auch Regelungen, dass wenn ein Fall so und so lange abgeschlossen ist, dann haben die Akten geschreddert zu werden. Das haben sie halt noch nicht rechtzeitig gemacht und als ihnen dann aufgefallen wurde, huch, da könnte ja tatsächlich jemand jetzt reingucken wollen, schnell alle Akten in den Schredder, flump. So, dann gab es auch noch die Jursur, weil nach der Aufkündigung einer Missbrauchsstudie geht die katholische Kirche juristisch gegen Zensurvorwürfe des Kriminologen Christian Pfeiffer vor. Er habe von der Kirche eine Unterlassungserklärung erhalten, sagte der Chef des ursprünglich mit der Studie beauftragten Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen. Pfeiffer sieht noch keinen Anlass, von seiner Position abzurücken. Blablabla. Huch, 40 Minuten habe ich. Und der hat dann nämlich auch gesagt, nö, also da hält er sich nicht dran. Er sagte dem evangelischen Pressedienst, er werde die Unterlassungserklärung der Bischöfe nicht befolgen, da sie rechtlich ungültig sei. Die Kirche will es Pfeiffer damit untersagen, wegen der aufgekündigten Zusammenarbeit von Zensur zu sprechen. Der Forscher warf der Kirche eine Strategie der Rufschädigung gegen ihn und sein Institut in Hannover vor. Oder anders ausgedrückt, ja. Und dann gab es vorhin noch eine Meldung aus Belgien. Da verabschiedet man sich nämlich eben mal kurz aus den Rechtsstaaten und führt ein, dass man nicht mehr automatisch freigelassen wird, nur weil bei der Verhaftung oder Hausdurchsuchung so Kleinigkeiten verkackt wurden, wie dass da eine Unterschrift fehlt oder so. Die Google-Übersetzung ist ziemlich holprig, schreibt Ponyfer. Im Wesentlichen braucht man ab morgen keinen Durchsuchungsbefehl mehr für eine Hausdurchsuchung oder einen Lauschangriff. Das Gesetz haben sie bei Nacht und Nebel durchgewunken. Ist überhaupt erst heute beginnt geworden. Heute wie gestern. Ich habe zumindest hier gestern reingeklebt. Und dann kommen wir in der Musikecke an, in der sich mal wieder Alison Krauss versteckt. Mit dem 6. Titel aus dem Album Live at Woodhall Originals, nämlich What About You? Live. 4 Minuten 53 ist er lang und bei Jamendo gefunden und herniedergeladen. Dann habe ich aus den Schlaglichtern von, ist im Zweifelsfall noch altes Jahr gewesen, die Glosse Ein schönes Jahr vom Herrn Zudeik in 4 Minuten 46 noch geklaut. Die er dann auch noch auf und in die Ohren bekommt. Dann sage ich danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hören zu können. Mit einem Flugzeug über mir rumschwirren, mit einer U-Bahn unter mir rumfahren. Oder so. Für den zugegeben nicht besonders wahrscheinlichen, weil tut eh keiner, Fall, dass ihr euch irgendwie bemüßigt fühlen würdet, mir irgendeine Form von Reaktion zukommen lassen zu wollen, könntet ihr das zum Beispiel tun, indem ihr einen Kommentar im compublog.de unter den Eintrag zu Comporte 357 Teil 1 schreiben könntet. Wenn ihr alle Pflichtfelder ausfüllt, kriege ich sogar mal irgendwann zu sehen. Ihr könntet natürlich auch eine E-Mail schreiben an compublog@gmail.com oder einen Tweet an @compot oder eine Brieftaube, die bei mir nicht ankommt, weil Brieftauben fliegen immer dahin, wo sie herkommen. Und ich habe keine Brieftauben. Oder so. Oder, ist euch überlassen. So, und dann wünsche ich euch jedenfalls viel Spaß mit der Musik und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
Pleasing everyone, but what? company that you keep. So lay down your head and go back to
Ein großes Jahr, dieses 2012. Ein schönes, ein wunderbares Jahr. Wunderbare Wahlen in Schleswig-Holstein, im Saarland, in NRW. Die kalte Faust der Kanzlerin für einen Umweltminister. Nach einem grünen Ministerpräsidenten im Land, ein grüner Oberbürgermeister in Stuttgart und die Angst der Bürgerlichen vor einer grünen Republik. Der fliegende Teppich eines Entwicklungsministers, die wunderbare Murks-Veranstaltung namens Bundesregierung und eine Regentin, die wegen ihres wunderbaren Gewürges zur Bewältigung der Dauerkrise beliebt ist wie nie zuvor. Heißt das nichts? Und dann das wunderbare Wulff-Theater mit einem schönen, würdigen präsidentialen Rücktritt. Oder mit den Worten eines Ex-Präsidenten:
Macht euren Scheiß alleine.
Yo, wenn der gewusst hätte, was er uns damit antut, nämlich den hier.
Im Moment bin ich mehr verwirrt.
Was heißt hier im Moment?
Ich bin noch nicht mal gewaschen.
Ja eben, Joachim Gauck, den man auch König Silberzunge nennen könnte, wenn der Titel nicht schon an Kurt Georg Kiesinger vergeben wäre. Mein Gott, kann der Sachen sagen.
Was für ein schöner Sonntag.
Egal, worum es geht, wir sind seelisch außerordentlich erquickt.
Das halte ich wirklich, das Pferd vom völlig falschen Zaum aufgezäumt und führt uns absolut in die Irre.
Vom falschen Zaum aufgezäumt, großartig, die Frau wirklich großartig. Also damit das klar ist, Pferden legt man das Zaumzeug am Kopf an, also von vorne wird aufgezäumt, nicht von hinten, also vom Schwanz her. So will es die deutsche Sprache. Aber mit der hat's die deutsche Kanzlerin ja nicht so.
Sehr geehrter Herr Vizepremier aus Singapur.
Ja, und wie heißt der jetzt?
Ich habe Angst, aber ich kann es probieren. Herr Shanmugaratnam. Ich hoffe, dass ich es einigermaßen gut gemacht habe.
Einigermaßen. Asiatisch kann sie eben besser als Deutsch.
Das hängt natürlich ganz eng mit den Verträgen ab.
Nein, es hängt von etwas ab, aber mit etwas zusammen.
Wir haben immer wieder neue Tatsachen zu erleben.
Interessant. Und wie geht das, wenn man Tatsachen erlebt?
Schleichend, unfassbar.
Ui.
Und wenn man eine Weile nicht hingeguckt hat, dann merkt man, dass sich etwas verändert hat.
Was immer sie damit meinen mag. Die freiwilligen Beiträge zur Erheiterung des Publikums erfreuen uns natürlich noch viel mehr. Das fängt an beim Auftritt des talentierten Herrn Kubicki, beim weniger talentierten Herrn Lanz.
Sie wissen ja, dass der Herr Rösler Arzt ist.
Ja, aber Augenarzt.
Augenarzt, aber Arzt.
Ja, aber Augenarzt.
Aber Arzt.
Ja,
das hören wir doch gerne, wenn es gegen den netten Herrn Rösler geht. Dessen Performance auch im Sprücheklopfersektor von Jahr zu Jahr jämmerlicher wird.
2012. Ja, der Mayas, finde ich gar nicht so schlimm. Mein Kalender endet auch immer im Dezember.
Ein Mördergag, ja.
Ja, es dauert ein bisschen länger.
Ja, logisch, weil dem Publikum bei derart unterirdischen Kalauern der Atem stockt, aber es geht noch schlechter.
Neulich habe ich einen Grünen gesehen, dem haben zwei Kröten geholfen, über die Straße zu gehen.
Och nee.
So ändern sich die Zeiten.
Ja.
Die haben ihm auch geholfen, sich an den Baum zu ketten.
Da brauchen wir Trost und den holen wir uns gerne beim Entwicklungsminister.
Ich bin der festen Überzeugung, dass die große Keule immer der letzte Schritt sein müsste.
Jawohl, die Keule als Schritt, das musste mal einer so sagen.
Das Thema ist der Vorgang Beschneidung bei männlichen Knaben.
Guck mal an, der Tag wird kommen, an dem Frau Künast uns einen weiblichen Knaben vorführen wird. Dann haben wir ein Problem. Ganz weit vorne auch die Regentin.
Die sind ja gekommen, um wie so kleine Leuchttürme jetzt ins Land auszuschwärmen.
Ausschwärmende Leuchttürme, wer da nicht ins Schwärmen kommt, der hat kein Herz. Und sie liegt auch mit einer weiteren Schöpfung ganz vorne.
Land ein, Land auf, tags ein, tags auf.
Nee, jetzt.
Ne? Land ab, oh. Tags ein, Tag aus, Land ab, Land auf, Land ab.
Fehlt noch Tag ab, Land aus, dann wär's perfekt. Beinahe perfekt, Daniel Bahr. Jetzt nicht fragen, wer ist Daniel Bahr. Er ist unser Bundesgesundheitsminister, dem unsere Sinnesorgane irgendwie zu eindimensional ausgelegt sind.
Ich kann das nicht mehr hören. Ich kann auch diese anonymen Stimmen nicht mehr sehen, die da immer wieder zündeln wollen.
Stimmen sehen, das wär's doch. Vielleicht könnte er die dann auch am Zündeln hindern, die Stimmen. Rainer Brüdele kann's aber auch immer noch ganz gut.
Auch hier wird das Rückgrat der deutschen Volkswirtschaft erneut quer zur Ader gelassen.
Ein Rückgrat zur Ader lassen, das ist doch mal was. Und dann auch noch quer statt längs, wie es sich gehört. Und schließlich die eindeutige Spitzenleistung dieses Jahres, der Volksvertreter Wolfgang Börnsen aus Bönstrup in Schleswig-Holstein, der eine Debatte über Musik im Hohen Hause sozusagen artgerecht eröffnete.
Viva, viva la musica, viva, viva la musica. Viva la musica.
Nee, was ist das schön.
Man könnte das auch als Kanon
als Kanon durchführen. Yeah. Leider lässt die Ordnung des Deutschen Bundestages das nicht zu.
Ach ja, mal schade. Ja. Und da bleibt doch nun wirklich kein Auge trocken.